Video- und Podcast-X-Technik-Fertigungstechnik.
Für unsere Videocast-Serie X-Technik-Fertigungstechnik waren wir zu Gast beim Zerspannungsspezialisten Walter im Technologiecenter in Tübingen. Im Mittelpunkt das Fräsen mit Wendeschneidplatten. Klingt technisch, ist es auch. Aber genau deshalb haben wir zwei absolute Profis vor die Kamera geholt. Gemeinsam mit den Produktspezialisten Nicole Hovind und Peter Kallenbach tauchen wir tief in eine Welt des Fräsens ein. Wir reden über smarte Strategien, echte Herausforderungen aus dem Alltag und darüber, wie man das Beste aus Maschine, Werkzeug und Prozess herausholen kann. Natürlich geht es auch um High-End-Beschichtungen, aber ohne Marketing-Blabla, sondern mit echtem Praxiswissen. Also, wer das Maximum aus seinen Fräsprozessen herausholen will, ist hier genau richtig. Darum, viel Spaß beim Zusehen und Zuhören.
Freut mich sehr, wir sind heute hier in Tübingen bei der Walter AG. Es geht um besser fräsen, das heißt, wie kann man Fräsprozesse besser gestalten, optimieren, produktiver werden. Meine Gäste sind Nicole Hovind, sie ist Produktmanagerin für Wendeplattenfräsen bei der Walter AG und Peter Kallenbach, er ist Produktmanager für Wendeplattenfräswerkzeuge in Walter Deutschland GmbH. Freut mich sehr, dass wir die Zeit finden, uns über das, glaube ich, sehr wichtiges und spannendes Thema zu unterhalten.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
Zu Beginn vielleicht eine kurze Vorstellung, Nicole. Du bist im Management tätig bei Walter. Wie bist du dazu gekommen?
Ich habe tatsächlich erstmal eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei der Walter AG gemacht, habe dann mein Abitur nachgeholt und habe dann hier eine Ausbildung zur Industriemechanikerin und parallel Maschinenbau studiert. Und danach bin ich dann ins Produktmanagement gewechselt.
Und deine heutigen Aufgabengebiete, wie kannst du das kurz beschreiben?
Also ich bin heute zuständig fürs globale Produktmanagement im Bereich Fräsen mit Wendeschneidplatten. Das bedeutet, ich kümmere mich um Werkzeuge wie zum Beispiel hier unser M5130 Eckfräser. Das sind so meine Babys, würde ich es mal nennen. Und wir sind im Grunde genommen dafür zuständig, globale Produktbedarfe zu finden, gespiegelt bekommen, wie zum Beispiel jetzt vom Peter vom deutschen Markt. Und dann eben zu gucken, wie können wir das in neue Produkte auf den Markt bringen und sind dann von, sage ich mal, der Geburt einer Idee bis hin dann mit dem Face-Out für das Produkt zuständig, also bis das Produkt aus dem Assortment genommen wird.
Peter, zu dir ganz kurz.
Ich bin seit 1997 bei Walter. Ich habe tatsächlich bei Walter im Vertrieb angefangen, habe dann mehr oder weniger 10 Jahre für Walter im Vertrieb gearbeitet und bin dann praktisch nach dieser Aufgabe Produktmanager für Walter Deutschland geworden, für den Bereich eben der Fräswendeplattenwerkzeuge. Wir arbeiten sehr eng, was auch die Produktentwicklung betrifft, auch was die Optimierung von eingeführten Produkten manchmal betrifft. Wir sind dann schon in der Vertriebsgesellschaft, in der ich hier angestellt bin, dann schon sehr kundenorientiert, was auch sehr wichtig ist, weil schlussendlich sind das die Klienten, die die Produkte dann abnehmen.
Wir sprechen über einfach besser fräsen heute. Was steckt hinter dem Motto besser fräsen, das ja Walter jetzt schon längere Zeit verfolgt?
Naja, dass man eben stetig sind wir dran, die Produkte zu verbessern, auch natürlich die Prozesse zu verbessern, denn ja nicht nur das Produkt ist wichtig für einen Kunde, sondern der komplette Prozess an sich, also zum Beispiel auch einfache Handhabung von Produkten. Und dementsprechend sind wir natürlich immer auf der Suche nach der besten Lösung in Summe für unsere Kunden.
Das heißt, ihr liefert nicht nur das Werkzeug, sondern den Prozess.
Genau.
Steht das so richtig?
Ja, also wir sind ja heute auch hier im Technology Center zum Beispiel. Man sieht ja hinter uns auch die Maschinen, auf denen wir zum Beispiel auch Kundenbauteile einfahren können. Das bedeutet, wir haben eine Abteilung, die zum Beispiel auch Bearbeitungsstrategien, also es kann die Spannung vom Bauteil sein, über die Programmierung, über die Werkzeuge, die dafür passen, auslegen. Und dann haben wir auch hier die Möglichkeit, in unserem Technology Center das einzufahren für den Kunden.
Also den Prozess komplett auszulegen, ja, vom Rohmaterial weg bis zum fertigen Bauteil.
Ja. Genau.
Mit Prüfprotokoll und ja.
Genau, also wenn der Kunde den Bedarf hat, wenn er momentan eben diese Kapazität selber nicht hat, dann können wir das auch machen. Also es bedeutet nicht nur, dass wir die besten Werkzeuglösungen haben, sondern dass wir den Kunde auch betreuen können im Sinne von Prozessauslegung. Mhm. Dann haben wir aber auch natürlich zum Beispiel unser Walter GPS. Also das bedeutet, wenn der Kunde jetzt zum Beispiel bei sich in der Produktion vor Ort eine Schnittdatenauslegung oder auch Bearbeitungsstrategien benötigt, Dann gibt es auch solche digitalen Helferlein, die wir den Kunden da an die Hand geben können, neben den Werkzeuglösungen.
Wo ist deine Aufgabe hier im Technologiecenter?
Ja, ich halte hier unter anderem die Neuprodukteinführung für Österreich, für die Schweiz und auch für Deutschland. Das heißt, wir schulen zum einen theoretisch, aber gehen dann auch hier runter in den Maschinenraum, um die Werkzeuge dann in dem Einsatz, in der Applikation entsprechend fortzuführen. Das geht sogar hin dahin, dass wir praktisch hier Montageplätze im Voreinstellraum zur Verfügung stellen und je nach Werkzeugart die Schulungsteilnehmer dann auch mal Werkzeuge montieren müssen. Ne? Dazu wird natürlich hier auch das Technologiecenter sehr intensiv genutzt. Ne? Und wir haben natürlich auch, wenn man so will, immer wieder, wie auch heute, Kollegen hier, die für Kunden dann Bauteile ausprobieren. Ne? Und auch da ist dann meine Aufgabe, je nachdem, um was für ein Bauteil es sich handelt, dann hier gemeinsam mit den Kollegen nochmal drüber zu schauen und Dinge zu entwickeln oder Dinge vorzuschlagen. Das ist, ja, ich sag mal so, gute Werkzeuge gibt's viele. Mhm. Aber entscheidend ist natürlich auch, die Werkzeuge richtig einzusetzen und die Auswahl richtig zu treffen. Und da benötigt man eine gewisse Art Erfahrung, würde ich mal so sagen. Natürlich hat man heute viele Möglichkeiten, sich zu informieren, sich Dinge anzusehen.
Digitale Tools
oder ich sag mal für die Generation, die ein bisschen jünger ist als ich zum Beispiel, die zeigen uns das ja, wie sie das auf YouTube sich ansehen und versuchen dann daraus irgendwelche Dinge abzuleiten für ihren täglichen Prozess. Ne? Aber am Ende sind es natürlich auch so ein paar Feinheiten, auf die es dann noch ankommt. Ne? Und die kann man hier hervorragend natürlich im Technologiecenter probieren.
Das heißt, du schulst auch also hauptsächlich Walter-Mitarbeiter, Vertriebsteam und Anwendungsteam aus
Deutschland. Ja, aber ich gehe auch vor Ort zu Kunden und biete da einfache Basisschulung an, Verschleißschulung zum Beispiel, was passiert, oder sagen wir, Verschleiß kommt sowieso in der Wendeplatte, das ist normal, ne? Aber wie kann ich das möglichst lange rauszögern oder wie, eigentlich viel wichtiger ist, wie kriege ich einen sicheren Prozess, ne? Weil mit Verschleiß muss ich halt leben. Ich vergleiche das immer ein bisschen wie mit dem Autoreifen, ne? Wenn mein Setup vom Luftdruck passt, ne, und ich die richtige Fahrweise an den Tag lege, dann hat der Autoreifen doch eine sehr gute und große Lebensdauer, ne? Und ähnlich muss ich das dann eben auch hier justieren. Also der Autoreifen wird verschleißen, auch die Fahrbahn wird verschleißen, aber in der Regel ist der Autoreifen eher verschlissen als die Fahrbahn. Und hier ist es natürlich so, dass hier die Wendeplatte irgendwann Verschleiß zeigt. Aber wie kriege ich das in einen sicheren Prozess, wo ich dann auch mehr oder weniger mannlos Bearbeitungsaufgaben ablaufen lassen kann? Weil das ist heute auch ein ganz entscheidender Punkt.
Also Prozesssicherheit.
Prozesssicherheit, ja.
Ich würde zu Beginn ganz kurz auf die Grundlagen kommen. Mhm. Wendeplattenfräsen gibt es eigentlich schon 100 Jahre. Was sind da die wesentlichen Entwicklungsschritte gewesen, dass man ja heute diese Produkte sieht? Was war da technologisch notwendig, damit man das quasi, was wir hier am Tisch sehen, auch überhaupt serienmäßig produzieren kann?
Ich nehme das mal hoch und die Presstechnik. Die Presstechnik und die Beschichtungstechnik. Das ist hat sich weiterentwickelt. Wenn man sich die ersten Ausführungen von Wendeschneidplatten angeschaut hat, die waren dann also mehr oder weniger, Spannleitstufen wurden eingeschliffen, man hatte also keine Presstechnik, um Spannleitstufen vernünftig abzupressen. Kantenpräparation wurde auch noch gemacht, nachträglich, also durch Hohn- oder Schleifprozesse. Ne? Wenn man sich jetzt heute hier bei diesem Werkzeug einfach mal anschaut, ne, wie komplex diese Geometrie abgepresst ist, und das ist eigentlich der entscheidende Schritt gewesen, hier im Wendeplattenbereich auch Schnittverhalten, also das Schnittverhalten der Werkzeuge noch ein bisschen besser hinzubekommen, dass eben durch eine bestimmte Geometrie ich auch einen sicheren Prozess habe, der nicht im ersten Moment, wenn das Werkzeug in den Eingriff kommt, dass man einen Schrecken kriegt und möchte die Maschine gleich wieder ausschalten. Mhm. Und der andere Punkt, der natürlich entscheidend ist, der am Anfang nicht so ausgeprägt war, sind die Beschichtungen. Ne? Angefangen wurde eben teilweise mit unbeschichteten Wendeplatten. Und irgendwann kam dann der Schritt, wo man zuerst sehr stark mit einem Verfahren, also eine etwas dickere Schicht, das nennt sich abgekürzt CVD-Verfahren, praktisch Wendeplatten beschichtet hat. Aber einher kam dann das zweite Verfahren dazu, also das physikalische Aufdampfen, wenn man so will, das sogenannte PVD-Verfahren. Und das waren natürlich nochmal richtige Meilensteine, die also die Lebensdauer von so einer Schneidkante erheblich verlängert haben. Das heißt, am Ende waren das oder sind das teilweise heute nur noch Substrate, die ohne Beschichtung gar nicht richtig lange fräsen würden, sondern die Schichthartstoffe an sich sorgen dafür, dass die Lebensdauer entsprechend da ist von so einem Plattenwerk.
Und da war Walter meiner Meinung nach auch sehr führend in der Entwicklung von solchen Werkzeugen.
Ja, also wenn man die Technologie der Beschichtung mal so ein bisschen beleuchtet, gerade im PVD-Bereich, dann ist es Walter gelungen, 2005 nach dem PVD-Verfahren dieses sogenannte Aluminiumoxid auszuschalten. Das ist, wenn man so will, ein Schichthartstoff, der also verhindert, dass zu viel Wärme in das Hartmetall eindringt, damit am Ende wirklich die Schneidkante noch eine gewisse Lebensdauer hat. Und dieses Aluminiumoxid, das war verfügbar in CVD-Beschichtungsprozessen, das war aber nicht verfügbar in PVD-Beschichtungsprozessen. Und somit hat Walter 2005 es geschafft, dieses PVD-Verfahren, also nach diesem PVD-Verfahren, diesen wichtigen Schichthartstoff auf Platten aufzubringen, die dann natürlich auch für bestimmte Anwendungen hervorragend geeignet waren, gerade wenn es um scharfe Schneidkanten geht, weil dieses PVD-Beschichtungsverfahren ist ja erheblich dünner und damit lassen sich schärfere Schneidkanten herstellen, die für bestimmte Werkstoffe natürlich erforderlich sind. Und der nächste Meilenstein kam dann 2016, da ist es Walter gelungen, im CVD-Verfahren ein Verfahren einzuführen, das nennt sich ULP, also da steht auch, wie viele Begrifflichkeiten heute, ist eine englische Abkürzung, also Ultra Low Pressure. Und mit diesem CVD-Beschichtungsverfahren haben wir wiederum eine neue CVD-Schicht in den Markt gebracht, die eine extrem lange Lebensdauer gezeigt hat im Bereich der Stahlapplikation, also für ISOP-Bereich. Das war dann oder ist dann 2016 gewesen und das Ganze haben wir natürlich marketingtechnisch auch gut aufbereitet. Wir sind gestartet, wenn man so will, in der Historie bei Walter im Beschichtungsprozess mit TigerTech-Wendeplatten. Warum TigerTech? Weil die ersten Beschichtungen waren halt in dem Bereich zweifarbig und durch diese Zweifarbigkeit hat man sich so ein bisschen an der Tierwelt orientiert und das Fell des Tigers als Referenz genommen, daher kommt auch dieser Begriff. Dann hat man die Schicht weiter verfeinert, hat TigerTech praktisch aufgewertet zu TigerTech Silber und im heutigen Zeitalter oder im Jetzt und hier sind wir bei TigerTech Gold.
Nach Gold gibt es aber keine Steigerung mehr.
Doch, Platin.
Platin gibt es dann. Seid schon dran, oder wie?
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Also natürlich dadurch, was ja der Peter jetzt auch erklärt hat, ist ein Herzstück von unseren Produkten die Beschichtung. Und dementsprechend ist es immer wichtiger, wie zum Beispiel der ULP-Prozess, wo wir eine der ersten Firmen waren, die überhaupt diesen Prozess auf den Markt bekommen haben, das auch immer weiter zu entwickeln. Mhm. Und das ist natürlich also von uns in Richtung Produktmanagement natürlich eins der Herzstücke, was immer vorangetrieben wird. Also von dem her, ich denke mal, die Reise TigerTech Gold, das ist noch nicht das Ende.
Da kommt noch mehr. Nahe Zukunft, denke ich. Wir werden sehen.
Wir werden sehen, genau.
Wir möchten ja ein bisschen Hunger auf mehr machen.
Wenn man so die größten Herausforderungen aus der Praxis sich anhört, und du hörst natürlich viel, was sind die beim Fräsen, beim Wendeplattenfräsen?
Also im Moment geht es ganz häufig um Werkstoffbezeichnungen, die also nach irgendeinem Hersteller mal bezeichnet wurden. Und dann ruft der Kunde an und kann mit der Werkstoffbezeichnung nichts anfangen. Dahinter stecken oftmals heute auch Produkte, die weiterverarbeitet werden in der Rüstungsindustrie. Und damit geht es dann in die nächste Problemzone. Die Bestandteile sind nicht immer alle transparent. Das heißt, unabhängig der Verkaufsbezeichnung eines Werkstoffes durch den Hersteller gelabelt aufgrund seiner Bekanntheit, es ist ja so, dass auch sich so ein Hersteller den normalen Legierungselementen bedient. Ne? Aber man muss halt wissen, was ist von den Elementen dort dazu legiert. Ne? Das ist also schon mal ziemlich wichtig, dass man also weiß, in welche Richtung sich das Gefüge dann auch ausgeprägt hat. Also das ist ziemlich häufig im Moment, gerade heute wieder hatte ich jemanden am Telefon aus unserem Vertrieb, einen Handelspartner, der hat also praktisch für einen Industriezweig der Bergbauindustrie ein Material bearbeiten müssen, auch mit einer speziellen Verkaufsbezeichnung. Er hat dann Gott sei Dank den Materialschlüssel bekommen, ne? Ja, und damit einher die ersten Erfahrungen, die solche Anwender oder Kunden dann machen, wenn die dann auf ihr Standard-Produktportfolio zurückgreifen, ist natürlich, die Werkzeuge haben eine relativ kurze Lebensdauer, ne, weil man auch mit den Schnittdaten noch keine Erfahrung hat. Ne, das muss also angepasst werden. Also das ist im Moment ziemlich häufig. Und damit einher geht natürlich dann auch die Aussage oder die Frage oder man kann es auch sagen, Beschwerde will ich es jetzt nicht nennen, aber die Werkzeuge halten ja nicht lange. Ne? Also der Fräser hat jetzt gerade mal eine Bahn gefräst oder ist 5 Minuten im Einsatz gewesen und die Wendeplatten sind sehr stark verschlissen. Ne? Und das sind so Dinge, die heute ziemlich häufig auftreten, aufgrund dessen, dass eben viel in Bewegung ist und viele Dinge.
Also bei den Werkstoffen
tut. Bei den Werkstoffen, sehr, sehr ja. Absolut, okay. Nach wie vor. Ne,
Das führt zu Problemen da
draußen. Das führt zu neuen Anforderungen, ne? Und man weiß erstmal, das gar nicht einzuordnen. Okay. Also das geht hin bis zu Verschleißschutzschichten, ne, die aufgetragen werden, die auch nochmal nachgearbeitet werden müssen. Ne? Also auch da können es dann eben auch mehr oder weniger Kobalt-Verbindungen sein, die man dort aufträgt. Ne? Also das ist ganz weit gefächert, aber das ist so mehr oder weniger das, was sehr häufig im Moment auftaucht.
Speziell bei automatisierten Prozessen ist die Prozesssicherheit das A und O natürlich, sonst funktioniert das ja nicht. Ich glaube, da sind auch eure Werkzeuge ganz, ganz wichtig im Bereich der Beschichtung, in der Prozessauslegung. Wie schaut das aus, wenn ein Kunde da kommt und sagt, okay, er hat das Bauteil, das muss er x-tausend Mal produziert werden. Gibt es da individuelle Entwicklungen oder wie weit unterstützt ihr dann den Kunden direkt bei den Prozessen?
Genau, also das geht ja von bis, was wir vorher schon gehört haben. Neben unserem Standardproduktportfolio haben wir natürlich auch kundenspezifische Lösungen. Also sprich, dass entweder das lokale Engineering dann dieses Werkzeug auslegt oder wir haben auch natürlich in Tübingen hier einige Fachleute sitzen, wo das dann wirklich auf Kundenbedarf und Anforderungen ausgelegt werden kann, neben den Standardprodukten. Genau, aber ich denke mal, am liebsten ist es eigentlich am Kunde, er kann ein Standardprodukt bestellen, es ist verfügbar ab Lager. Das ist für den Kunden natürlich der einfachste, sag ich mal, Prozess, anstatt eine Lieferzeit zu haben.
Also es gibt tatsächlich auch so Vereinbarungen mit Kunden, dass man also über einen Vertrag Dinge gemeinsam entwickelt, die aber dann exklusiv für diesen Kunden dann sind. Auch sowas haben wir schon gemacht.
Jetzt gibt es nicht nur Wendeplatten, es gibt auch Vollhartmetallfräser. Wo ist also der Unterschied? Wo seht ihr da die Vorteile von der einen zum anderen Technologie?
Ja, also da muss ich so ein bisschen gucken, was hat der Kunde für eine Anforderung. Ja, ne? Weil ich sag mal, gehen wir mal vom Maschinenkonzept aus. Ne? Wenn ich jetzt eine schnelllaufende Spindel habe und habe eine Spindel mit wenig Drehmoment, dann ist es in der Regel nicht so einfach, dort wirtschaftlich mit dem Wendeplattenfräser in den Schnitt zu kommen. Da ist natürlich ein Vollhartmetallfräser absolut im Vorteil. Ne? Wir sehen auch, dass gerade in der dynamischen Ausrichtung, wenn ich Maschinenkonzepte habe, die sehr kurze Span-zu-Span-Zeiten haben und deren Steuerung also sehr schnelle Rechenvorgänge abliefert, dass eben unter Zuhilfenahme eines CAM-Systems ich natürlich auch Volumenzerspannung im Bereich der Vollhartmetallfräser ganz gut abdecken kann, ne? Weil ich einfach unterstützt mit dem CAM-System sehr sauber eine Kontur abarbeiten kann, ne? Und aufgrund der Dynamik der Maschine, der Spindeldrehzahl, die ich dort habe, das eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Dann haben wir natürlich einen Unterschied, wenn ich jetzt im Wälzverfahren Flächen abbilden möchte, dann ist natürlich der Vollhartmetallfräser sicherlich auch eine gute Wahl, um eine entsprechende Oberflächenqualität erzeugen zu können. Man sieht das ja schon hier an dem Werkzeug, was wir hier liegen haben. Gerade eben aufgrund seiner Spiralisierung hat er also immer eine Schneide im Eingriff. Und wenn man sich das jetzt hier anguckt, das Pordon dazu ist ja auch ein Wälzfräser, wenn man so will, sieht man ja hier, dass es immer wieder eine Überdeckung gibt im Bereich der Wendeplatten. Aber das ist eben eine Überdeckung und das bildet sich natürlich auch im Fräsprozess an der Oberfläche ab. Ne? Und dazu hat man natürlich hier, wenn man sich die Spiralsteigung mal anguckt und vergleicht die hier, ne, dann sieht man natürlich auch hier einen Unterschied in der Spirale. Und demnach findet man dann auch die Abdrücke des Zahnvorschubes beim Wälzprozess wirklich an der gefrästen Oberfläche, wenn man mit so einem Werkzeug jetzt hier an dieser Oberfläche entlang fräsen würde. Ne? Das ist eben mit so einem Werkzeug wesentlich besser zu handeln. Da hat das natürlich auch einen schönen Vorteil. So, wenn wir jetzt in die Wendeplattenfräser reingucken, ich bin in der Lage, natürlich hier habe ich meistens überwiegend 90 Grad Einstellwinkel, ne? Also mehr oder weniger Schaftfräser oder Eckfräser. Ne? Und hier beim Wendeplattenfräser bin ich natürlich in der Lage, alle möglichen, jetzt habe ich natürlich hier auch ein 90-Grad-Werkzeug, was ich gerade hochgehoben habe, aber dieses hier zum Beispiel, ne, bin ich natürlich in der Lage, hier einen anderen Einstellwinkel zu legen oder zu nutzen. Und ich habe natürlich ein Investitionsgut mit einem Verschleißteil und hier habe ich natürlich mehr oder weniger ein Verschleißteil, was sich auch wieder aufbereiten lässt. Ich kann das also...
Macht ihr auch,
ja. Machen wir auch, genau. Ich kann das wieder nachschleifen und nachbeschichten. Aber am Ende sieht man das auch schon an den Größen. Ich habe hier zwar ein langes Werkzeug, aber ich habe hier keine großen Durchmesser. Und wenn ich jetzt eine Maschine habe mit sehr viel Drehmoment und eine langsam laufende Maschinenspindel und eine entsprechende Kilowattleistung, dann ist natürlich für diese Anwendung vielleicht das Wendeplattenwerkzeug dann doch besser geeignet, um damit eben, und darauf kommt es eigentlich an, ein Zeitsparvolumen zu erreichen, weil das Zeitsparvolumen am Ende des Tages sind die Späne, die abends im Spänekübel liegen. Und je mehr davon im Kübel liegen, desto besser ist der Nutzungsgrad meiner Maschine.
Desto mehr Geld wird verdient.
Genau, desto mehr Geld wird verdient am Ende des Tages. Das ist ein entscheidender Punkt.
Und damit die Anwender das jetzt besser feststellen können, wird euer Außendienst, euer Team extrem gut geschult. Das heißt, es ist schon notwendig, den Direktvertrieb noch aufrechtzuerhalten, Kundenbetreuung hochzuhalten. Mache gehen andere Wege.
Ja, aber das ist doch ganz provokant klar. Ja, provokant gesprochen, aber es ist doch so, wenn man sich mal wirklich in den Verkaufsprozess versucht hineinzudenken und sich selber mal beobachtet, wenn man eine Kaufentscheidung trifft, über 70% der Entscheidung ist mehr oder weniger eine emotionale Entscheidung, die man auf einer Beziehungsebene trifft. Mhm. Wenn ich jetzt niemanden mehr habe vor Ort, der also diese Beziehung knüpft, das wird schwierig. Das wird sehr, sehr schwierig, weil am Ende ist es so, ich kann heute natürlich im Internet mir Informationen holen, kann Produkte bestellen, aber ich bin auf mich praktisch alleine, bin ich dafür verantwortlich und muss dann eben wissen, was ich genau, oder weiß halt, was ich tue, oder muss es wissen, was ich tue. Aber für Vertrieb von Werkzeugen ist es ja entscheidend, dass ich jemanden habe, der diese 70% der Beziehung abdeckt. Und das geht halt nur mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort. Daher sicherlich lassen sich einige Dinge heute digital lösen. Das haben wir auch in der Corona-Zeit natürlich stark gelernt. Aber es ist nicht wegzudenken, dass vor Ort jemand ist, der also schlussendlich gemeinsam mit dem Kunden die Sache angeht. Ja, und man muss sich auch überlegen, auch die Entwicklung, die die Betriebe heute durchmachen, sind ja völlig unterschiedlich. Das heißt, wenn mal ein Mitarbeiter ausscheidet aus Altersgründen, dann ist nicht gleich ein junger Mitarbeiter verfügbar mit der Erfahrung. Und da ist es dann im Zusammenspiel mit dem Lieferanten schon wichtig, dass man da eine gemeinsame Lösung knüpft. Und das geht halt so eigentlich nur mit Personal.
Jetzt habt ihr extrem breites Produktportfolio in Fräsen. Ihr bietet so, glaube ich, alle Lösungen an, das so geben kann. Ja? Wüsste jetzt nicht, was fehlen würde. Warum macht man das? Ist es nicht sehr aufwendig, auch immer wieder alles verfügbar zu halten? Und wenn ich zum Beispiel ans Wendeplattenfräsen allein denke, da kenne ich den ExtraDeck, den Blex, die M4000-Serie. Ist da nicht der Kunde schon ein bisschen, tut sich da der Kunde nicht schon schwer, das richtige Werkzeug zu finden? Viele Fragen auf einmal, Entschuldigung.
Nee, also zum einen natürlich, wir haben ein sehr breites Produktportfolio. Manchmal kommt auch wirklich die Anforderung, dass es heißt, ihr habt immer noch zu wenig. Okay. Aber ich denke, wir decken eigentlich das, was der Kunde für seine Prozesse benötigt. Da haben wir schon ein sehr, sehr großes Standardproduktportfolio verfügbar. Wir haben im Planfräsen unterschiedliche Modelle, genauso wie im Eck, Kopier, High-Feed-Fräsen und so weiter und so fort. Mhm. Jetzt ist die Frage, wann nutze ich jetzt welches Werkzeug? Ja. Wenn ich jetzt mehrere 45 Grad Planfräser habe, ist die Frage, ja, wieso leistet ihr euch den Spaß? Das hat natürlich schon auch Gründe, wieso wir das tun. Du hast ja schon angesprochen, wir haben unterschiedliche Produktlinien und die unterschiedlichen Produktlinien haben natürlich auch unterschiedliche Produktmerkmale oder eben auch Kundennutzen. Mhm. Wir haben zum Beispiel die neueste Produktlinie, das ist die ExtraTech XT-Familie und hier haben wir die Sicherheit und aber auch die Produktivität konnten wir in einem oder in den Werkzeugen kombinieren. Also das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel unser Kunde für einen sehr zuverlässiger Prozess Ausschau hält, dann empfehlen wir gerne ExtraTech XT. Wenn wir dann zum Beispiel Blex angucken, das ist jetzt zum Beispiel ein Mitglied der Plex-Familie. Wir haben hier tangential geklemmte Wendeschneidplatten. Das bedeutet, wenn man sich hier schon anguckt, wir haben in Schnittkraftrichtung ein sehr hohes Hartmetallvolumen. Und auch hier, wenn man dann guckt, der Kern vom Werkzeug an sich, der sieht ja schon sehr massiv aus. Also das bedeutet, ich habe hier natürlich ein sehr kraftvoller Prozess. Also das bedeutet, Plex empfehlen wir zum Beispiel, wenn wir sehr hohe Schnittdaten fahren möchten. Dann haben wir noch unser M4000-System. Und M4000 steht für Flexibilität. Das bedeutet, wir haben eine quadratisch positive Systemwendeschneidplatte, die ich in allen M4000-Fräser einbauen kann. Also hier gehen wir vom Eckfräsen, Planfräsen, High-Feed-Fräsen. Wir haben T-Nutenfräser, wir haben Fassfräser. Und das bedeutet natürlich, ich bin sehr flexibel in meiner Anwendung. Das bedeutet, wenn ich eine Wendeschneidplatte mit einem Standard-Eckenradius habe, die kann ich dann in alle diese Werkzeuge einbauen, zum Beispiel. Also das bedeutet, gerade wenn ich vielleicht auch kleinere Serien bearbeiten muss oder auch wenn ich sage, okay, mit der Lagerhaltung und mit dem Bestellprozess möchte ich effizient sein, dann ist zum Beispiel M4000 eigentlich auch eine ganz nette Lösung für unsere Kunden.
Kann es sein, dass ein Kunde mehrere dieser Linien im Einsatz hat?
Ja. Also das ist nicht so, dass ich jetzt, außer ich rede da jetzt was Falsches, Peter, du bist näher am Kunde, aber ich glaube, der Kunde wählt dann schon das Werkzeug, was am allerbesten zu dem jeweiligen Prozess passt, natürlich.
Muss nicht immer nur eine Linie sein,
Genau. Ja, natürlich. Also das ist nicht ähnlich wie auf dem Speditionshof, ne, dass man vielleicht sich einer Marke verschreibt, wenn man Güter transportiert, ne, und wenn man dann eben in der Werkstatt mehr oder weniger dann einen guten Service hat, ne, sondern hier geht's wirklich darum, dass diese Produktlinien auch unterschiedliche Applikationen abdecken. Und damit gibt's durchaus eine Vernetzung innerhalb der Produktlinien, ne, dass eben aus dem M4000-Bereich, sogar aus dem Walter-Blix-Bereich und aus dem XATEC XT-Bereich Werkzeuge bei einem Kunden zu finden sind.
Wollen wir so ein bisschen auf Tipps, wollen wir uns ein paar Tipps weitergeben? Was würdest du beim Fräsen für drei Tipps weitergeben? Auf was muss geachtet werden? Was sind die wesentlichen Faktoren, um einen wirtschaftlichen Fräsprozess im Haus zu haben?
Ja, also da gibt's erstmal grundsätzlich mal ist der Vorschub eine ganz entscheidende Größe, ne? Weil ich sag mal, da hängen praktisch auch viele Dinge mit zusammen. Also zum einen ist die Vorschubgeschwindigkeit ja Teil des Zeitspannvolumens, ne, beim Fräsen. So, und zum anderen ist es natürlich so, dass wenn ich die Vorschubgeschwindigkeit zerlege in die einzelnen Faktoren, da steckt also die Drehzahl drin ne, und da steckt die Anzahl der Schneiden drin, die so ein Werkzeug hat, also die sogenannte Zähnezahl, sagen wir, und da steckt der Zahnvorschub drin. Und dieser Zahnvorschub, das ist eigentlich auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor, weil der schlussendlich am Ende den Span mehr oder weniger formt, okay. Und der Span, der sollte eine gewisse Dicke haben. Und diese Spannungsdicke, die sollte man möglichst immer so weit ausreizen, dass man also mit dem möglichen Maximum arbeitet. Warum? Zum einen, wenn man so eine Platte unterfordert, dann schneidet die nicht richtig und dann reibt die mehr und dann bekommt die mehr Temperatur und die Lebensdauer wird geringer. Das ist die eine Medaille. Die andere Medaille ist natürlich, wir würden jetzt hier diesen Fräser nehmen und würden hier drüber fräsen, okay? Einfach hier über diese Fläche. Und wenn man sich diese gefräste Fläche anguckt und wir würden jetzt hier mittig drüber fräsen, ne, dann sieht man ja diese schönen Schnittbogen. Und der Abstand von einem Schnittbogen zum anderen ist der Zahnvorschub, okay? Und wenn ich den natürlich auf das Maximum kriege, dann vergrößert sich der Abstand von einem Schnittbogen zum anderen. Das heißt, ich lege auf dem Werkstück an sich weniger Weg zurück. Der Fräser hält dadurch nicht länger, aber ich kann mehr Teile produzieren und habe am Ende des Tages das Werkzeug richtig ausgenutzt. Also Thema Spannungsdicke. Und das andere Problem, was ich häufig sehe und was ein guter Tipp ist, wie trete ich ins Material an? Okay? So, was sollte ich vermeiden? Also in der Regel wird in der Vielzahl der Fälle im Gleichlauf gefräst. Ne? Das heißt, das Werkzeug kommt mehr oder weniger von der dicken Seite, also der Span ist dick und wird am Austritt dünn. Okay? Und beim Gleichlauffräsen ist es ganz wichtig, wenn jetzt mein Fräserdurchmesser kleiner ist als mein Eingriffsverhältnis, also das, was ich hier wegfräse, dann sollte ich niemals das mittlere Drittel nehmen. Warum? Weil da treffe ich dann mit maximaler Spannungsdicke aufs Werkstück und das ist dann wie so ein Punch beim Boxen, ne? Mehr oder weniger. Und das kann dann dazu passieren, dass mir die Schneidkante bricht. Also das ist auch mal ein Punkt, den man beobachten kann. Wenn man also das Werkzeug anstellt, weil man einen größeren Durchmesser hat, kleiner als der Eingriff, den man bearbeiten muss, dass man vermeidet, auf der Mitte zu fräsen. Entweder im unteren Drittel oder im oberen Drittel. Okay. Also entweder einen größeren Fräser nehmen oder einen kleineren Fräser oder eben seine Programmierstrategie ändern. Der nächste Punkt ist, was wir hin und wieder beobachten, ist, man hat jetzt einen kleineren Fräser und hat diese Fläche zu bearbeiten. Und da wird gezahlt. Das ist für den Fertigbearbeitungsprozess beim Schlichtfräsen eine ganz, ganz gute Methode. Ne, wenn ich in einer Richtung ein gewisses Fräsbild abbilden will, dann kriege ich das durch Zahlenfräsen aus einer Richtung sehr gut hin. Aber für Schruppen dauert es viel länger. Ne? Das heißt, ich könnte mir also vorstellen, ich stelle mir nicht nur vor, sondern ich habe einen Fräserdurchmesser, der ist kleiner als meine bearbeitende Fläche. Und statt zu zahlen, fahre ich hier schön im Bogen in so einer Roll-In-Strategie ins Material und fräse spiralig von außen nach innen. Mhm. Und auf so einer, um sich das mal vorzustellen, auf so einer Fläche, wenn ich jetzt einen 63er oder 50er Durchmesser habe von einem Planfräser und habe eine Fläche von 200 mal 250 Millimeter zu bearbeiten mit diesem Fräser, wenn ich diese Strategie anwende, bin ich ungefähr 33% schneller, ohne dass ich meine Schnittparameter verändert habe. Das sind natürlich, und ich schone das Werkzeug dabei, ne, weil ich es kontinuierlich im Schnitt habe und nicht immer ständig mit neuen Ein- und Austritten belasse. Das sind so Dinge, die würde ich also in der Strategie mal so den Anwendern gerne mit auf den Weg geben. Man beobachtet das häufig schon, dass es umgesetzt wird. Aber gerade wenn man sich manche CAM-Programme anguckt und die Kunden übernehmen praktisch die Bearbeitungsschritte 1 zu 1 aus dem CAM-Programm, da sind manche CAM-Programme noch nicht so weit, dass sie genau diese Dinge einfach berücksichtigen. Ne? Und dann wundert man sich manchmal, gerade wenn, ich sag mal, wenn man jetzt eine Formhälfte hat, aus einer Werkzeugformhälfte, nehmen wir mal ein etwas anspruchsvolleres Formmaterial für Spritzgussformen, ein 1.2738 Hi-Hat, ne, mit etwas höherer Zugfestigkeit, der kommt so an die 1200 Newton pro Quadratmillimeter Zugfestigkeit. So, und jetzt habe ich eben bei meiner Strategie, indem ich erstmal mit einem Hochvorschubfräser praktisch die Kontur vorbearbeite, das Problem, dass mir das CAM-Programm den Fräser mittig an die Außenrandschicht setzt und der erstmal schön von außen, ne, nach innen rausfällt. Dann fährt er genau mittig über die harte Randschicht, ne, und dann wundert man sich, dass nach kurzer Einsatzdauer das Werkzeug so stark verschlissen ist, dass man die Wendeschneidplatten drehen muss. Also das sind so Dinge, die man häufig beobachtet. Und der Klassiker ist natürlich Trocken- oder Nassbearbeitung. Ne? Wir wissen, dass es nicht überall möglich ist, trocken zu bearbeiten. Ne? Nehmen wir mal der klassische ISOK-Bearbeiter, ne, der mehr oder weniger zu kämpfen hat mit den ganzen Emissionen dieses abgetragenen Materials, der ist natürlich geneigt, nass zu bearbeiten. Ne? Aber was passiert natürlich? Fräsen ist ja ein Prozess mit kontinuierlicher Schnittunterbrechung. Und während das Werkzeug im Schnitt ist, erwärmt sich das. Und wenn es aus dem Schnitt kommt, wird es abgekühlt. Oder kühlt sich ab. Und dazu kommt noch das Wasser, ne, was den Abkühlprozess noch ein bisschen beschleunigt. So. Und dann entstehen natürlich auch in so einem Hartmetall Spannungen. Und diese Spannungen prägen sich aus als Risse. Und diese Risse werden tatsächlich in der Technik als sogenannte Kammrisse bezeichnet. Ne. Das hat man abgeleitet, weil die kann man entlang der Schneidkante schön regelmäßig verfolgen, wie die Zinken eines Kamms. Und daher kommt diese Kammrissbildung. Und dieser Primärverschleiß, der kommt ziemlich zu Anfang eines Verschleißbildes beim Fräsen, speziell bei der Nassbearbeitung. Und wenn ich den nicht früh genug erkenne, dann führt das mehr oder weniger dahinter zum Auskolken der Spanfläche und zu Ausbrüchen ganzer Teile der Schneidkante. Und dann hat der Fräser eine Weile gearbeitet und der Kunde stellt fest, das Hartmetall ist nicht zäh genug, das bricht aus. Das ist aber gar nicht der Grund, weil zuerst der Kammriss erst dazu geführt hat, dass diese schönen Risse, die immer tiefer in die Schneidkante, in das Hartmetallsubstrat eingetreten sind, dass die dazu geführt haben, dass sich Partikel beim Fräsprozess daraus lösen und dann sieht das aus wie ausgebrochen. Also das wäre der Wunsch, ISOP, ISOK trocken zu bearbeiten, ist aber nicht überall möglich, manchmal auch schon an sensiblen Maschinen, deren Messsystem dann irgendwann dazu führt, dass die Erwärmung es nicht mehr zulässt, ohne Kühlschmierstoff zu arbeiten. Ansonsten kann man das machen. Bei austenitisch rostfrei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt Materialien, die lassen sich trocken bearbeiten. Da muss man halt gucken, dass man mit der Schnittgeschwindigkeit die richtigen Werte findet. Und manchmal ist es wie verhext. Es gibt auch Prozesse, wo das identische Material mehr oder weniger nur nass zu bearbeiten ist im austenitisch rostfreien Werkstückspektrum. Speziell der 1.4301 ist so der Klassiker. unter diesen Werkstoffen, der mal trocken gut funktioniert, auch mit über 190 Meter pro Minute Schnittgeschwindigkeit. Und im nächsten Anwendungsfall dann ist mit trocken nichts, da muss ich es nass mit so um die 140 Meter pro Minute versuchen, einigermaßen einen Prozess abbilden zu können.
Also sehr komplex.
Sehr komplex, ja.
Viele Parameter, die das ganze Wesen beeinflussen.
Ja.
Umso mehr ist Beratung wichtig. Für das seid ihr da.
Ja.
Das heißt, jeder Kunde, der Interesse hat, kann sich an euch wenden, an das Walter-Team wenden, um hier nochmal tiefer in die Materie einzutauchen. Das war jetzt wahrscheinlich nur ein kleiner Auszug an dem, was Probleme machen kann.
Also wir haben ja über ein Akademiesystem tatsächlich auch heute die Möglichkeit, Interessenten hier Schulungen zu bieten. Richtige Schulungen, also wir bieten Basiskurse fräsen, Basiskurse bohren, drehen, gewinden bis hin zur Werkstoffkunde und haben dafür einen technischen Trainer, der auch regelmäßig Kunden schult, auch Kunden aus Österreich schult, ne, die also er sogar schon in Österreich selber besucht hat.
Also, unlängst bei der Firma Kostner, einer der größten Auftragswerte Österreichs, ja, der größten in Europa. Der wichtigste Werkzeugpartner ist noch nicht Walter in dem Fall, sonst hätte ich es nicht erwähnt, klarerweise. Die haben auch schon eine Schulung genossen, hat er mir damals erzählt.
Ja.
Funktioniert, glaube ich, ganz gut.
Ja, das ist, also da wird auch aktiv gearbeitet, muss man sich vorstellen. Unser Trainer hat also am Anfang einen Fragebogen vorbereitet, um erstmal den Wissensstand abzuholen. Ja. Und wir sind da auch ziemlich gut, dass die Notizen alle digital, also während der Schulung, bekommen die Schulungsteilnehmer ein iPad ausgehändigt mit einem Stift und können sich zu den Schulungsunterlagen Notizen machen. Und die kann man natürlich auch in ein Office-kompatibles Format umwandeln. Und dann haben die sich auch ihre Notizen, kriegen die dann zum Download bereitgestellt und alles, was an Schulungsmaterial da war, natürlich auch. Also das bieten wir auch. Und wir gehen auch hier runter, um Applikationen zu machen. Also praktisch hier wieder unten im Technologiecenter nutzen die Maschinen. Wir haben verschiedene Setups vorbereitet. Ein Bauteil heißt zum Beispiel ProLife Fräsen, ne, wo es ausschließlich ums Fräsen geht, wo auch die Teilnehmer dann selber die Schnittwerte festlegen dürfen und tatsächlich der Maschinenführer dann mal loslegt und sagt, jetzt probieren wir das mal. Ne? Los geht die wilde Fahrt.
Nicole, wo geht die Reise hin beim Fräsen? Was sind Entwicklungen, die ja aktuell im Hintergrund
laufen
bei euch?
Also ich meine, wir versuchen natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, immer unsere Produkte oder auch also weiter zu entwickeln oder eben komplett neue Dinge zu suchen. Jetzt muss man natürlich sagen, der Markt ist ja schon gut, sage ich mal, besetzt mit gängigen Systemen. Also es wird natürlich immer schwieriger, die zündende Idee zu haben, vom Design her oder sonst irgendwie abzuweichen, was Neues auf den Markt zu bringen. Das ist eins unserer Hauptziele, zu sagen, wir hätten natürlich etwas, was wir mit einem Patent schützen können.
Ja.
Ich denke, große Wachstümer sieht man momentan im High-Feed-Fräsen. Also das sehen wir schon als Trend in der Branche. Das bedeutet natürlich, dass wir dementsprechend auch in diesem Bereich natürlich einen Fokus legen. Wir haben schon gute Produkte, aber das bedeutet nicht, dass damit, sage ich mal, alles ausgereizt ist. Was wir vorher auch schon gehabt hatten, zum Beispiel die Presstechnologie. Also hier zum Beispiel gerade bei diesem Eckfräser, bei dem M5137, da sieht man ja diese spezielle Schwalbenschwanzform an der Schneidkante. Und es gibt uns mit der Einbaulage von der Wendeschneidplatte zum Beispiel die Möglichkeit, trotz einem doppelseitiger Wendeschneidplatte mit 6 Schneidkanten, also auch die Anzahl der Schneidkanten ist immer wichtiger für den Kunden, aber gleichzeitig hätte der Kunde natürlich auch ein flexibleres Werkzeug, also nicht nur zum reiner Eckfräser, sondern dass ich damit vielleicht auch rempen, also schräg eintauchen kann, Wurzel, Polarfräsen. Und das ist natürlich auch so eine Sache, wo man dann auch die Fertigungstechnologie immer weiterentwickeln, dass man sagen, wir haben eine hohe Anzahl an Schneidkanten, aber eben auch an trotzdem ein universelles Werkzeug. Also das ist natürlich etwas, was einfach wichtig ist. Und das dritte Standbein neben, sage ich mal, Design ist natürlich die Beschichtungstechnologie. Da haben wir auch jetzt erst vor einem halben Jahr auch wieder eine neue Beschichtung rausgebracht. Also eine CVD-Beschichtung für die Hauptanwendung ISOP und ISOK zum Beispiel. Also da geht die Reise natürlich auch weiter. Gott sei Dank.
Ja, klar. Da wird auch investiert quasi vom Konzern her in diese Entwicklungen.
Genau, ja. Also ich meine, ohne Technologieführerschaft ist es natürlich schwierig, die Marktanteile zu behalten. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass viele Wettbewerber auch aus dem asiatischen Bereich, die werden natürlich auch immer stärker und da muss man einen Schritt voraus sein.
Super. Umso wichtiger ist, die Beziehung zum Kunden zu pflegen, zu halten, den Kunden da bei den Prozessen zu unterstützen. Was würde man abschließend unseren Zusehern mitgeben? Was soll er heute zumindest aus diesem Videocast sich mitnehmen? Was ist ganz wichtig für dich?
Also ich glaube persönlich, wir haben ja zum Beispiel zum Peter seine Expertise gehört. Ja. Wir haben sehr fähige Leute, die den Kunden vor Ort unterstützen und wir haben natürlich die besten Werkzeuge dafür. Und ich glaube, das kann der Kunde heute aus unserem Videopodcast mitnehmen. Wir haben eine langjährige Erfahrung in diesem Bereich und dementsprechend Erfahrung und Werkzeuge in Kombination. Ich glaube, das ist schon eine unschlagbare Lösung.
Ja, und dazu die Möglichkeiten, wenn es gewünscht wird, dass wir eben auch einen kompletten Prozess auslegen. Das heißt, wir sind heute in der Lage, eben in gewissen Größenordnungen von der Spannvorrichtung über das CNC-Programm, also eine CAM-Programmierung, bis hin zu Vorserien, also sprich Bemusterung, je nachdem, was für Abmessungen von Bauteilen sind, sind wir in der Lage, den Kunden da zu unterstützen und ihm entsprechend Vorschläge zu machen. Ne? Das ist, denke ich mal, auch ein Merkmal, wo wir uns von vielen anderen noch unterscheiden können, ne? Indem wir neben den Werkzeugen natürlich auch komplette Prozesse anbieten. Ne? Prozesse, einmal sei es durch Prozessauslegung im Technologiecenter, aber auch durch eine Zusammenstellung von einem Team vor Ort beim Kunden, um Prozesse zu analysieren und gleichzeitig dann auch am Ende gemeinsam mit ihm die Optimierung umsetzen. Also das wäre so das, was ich dem Kunden mit auf den Weg geben würde. Wir haben gute Werkzeuge, aber wir stehen auch bereit, um komplette Prozesse anzupacken.
Wunderbar, super Abschluss. Danke euch für eure Zeit, für eure Ausführungen, für die Einblicke, die Ideen. Die Tipps, die ihr mitgegeben habt. Herzlichen Dank für eure Zeit und vielleicht sehen wir uns bald wieder.
Hoffentlich.
Und haben die nächste Innovation hier am Tisch stehen.
Ja. Ich würde mich freuen. Die kommt auf jeden Fall.
Nicole, Peter,
danke. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Ja, super. Vielen Dank.
Dankeschön.
Der Video- und Podcast X-Technik, Fertigungstechnik, Redaktion, Ingenieur Robert Fraunberger, Video- und Postproduktion, Karl Möstl und Michelle Pelloza. Eine Produktion von X-Technik Industriemarketing GmbH.